ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Heute sind wir wieder sozusagen ganz unter uns, ohne Gast. Herr Bühler, der frühere NATO-General, ist wieder zugeschaltet aus Pristina. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Wir reden in diesem Podcast über den Fortgang der Dinge im Ukraine-Krieg, sprich über die militärischen Entwicklungen, über aktuelle Meldungen dazu, aber auch über angrenzende Themen. Konkret heißt das heute, dass wir auf die aktuelle Lage schauen, dass wir uns nochmal schwerpunktmäßig mit der angekündigten Stationierung von US-Raketen und Marschflugkörpern in Deutschland ab 2026 beschäftigen. Das sind ja noch so einige Fragen offen. Wir haben das in der letzten Folge wegen der ausführlichen Diskussion mit Markus Reisner nicht geschafft. Und wir beantworten, so Zeit ist, weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Dienstag, 30. Juli 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Der Blick auf die aktuelle Lage, Herr Bühler, vielleicht zunächst mal ein paar wenige Sätze am Anfang zum Gesamtüberblick an der generellen Tendenz, dass die Russen also sehr langsam zwar, aber eben stetig nach vorne drängen, die Ukrainer zwar punktuell, aber eben nicht nur an einem Punkt zurückweichen, hat sich nichts geändert, zumindest so wie ich das wahrnehme.
Nein, das nehmen Sie schon richtig wahr. Das ist so, die Ukraine befindet sich insgesamt in der strategischen Defensive und das wird auch so bleiben in nächster Zeit. Die Lage ist und bleibt vorhersehbar schwierig für die Ukraine, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin allerdings am Wochenende auf den täglichen Bericht des russischen Generalstabs aufmerksam geworden, in dem es ähnlich wie schon oft in den letzten Monaten heißt, die russische Armee habe ein weiteres Dorf befreit. Das Dorf heißt Losuwatske. Losuwatske liegt in der Region Donetsk, also etwas nordwestlich von Avdiivka. Diese Nachricht wurde dann auch in den deutschen Medien vielfach übernommen. Man kann Losuwatske auf Google Maps finden. Das ist ein kleines Dorf mit etwa einem Dutzend Häusern oder Gehöften. Selbst auf Google Maps, das ja nicht tagesaktuelle Bilder zeigt, kann man sehen, dass alle Gebäude zerstört sind. Die Satellitenbilder sind aus dem Jahr 2024. Der Vegetation nach muss es im Frühjahr gewesen sein. Das zeigt uns exemplarisch eigentlich das, was Sie eingangs gefragt haben, wie die russische Armee in den letzten Monaten vorgeht. Erst alles zerstören, alles platt machen mit Artillerie, mit Flugzeugen, mit Gleitbomben und dann mit Infanterie oder zuweilen auch mit mechanisierten Kräften, also Panzern und Schützenpanzern, wie wir es auch gerade in den letzten Tagen gelebt haben, dann langsam vorrücken. Nun muss man aber, und deshalb ist es mit ein paar Sätzen nicht getan, nun muss man sich auch mal die Zeit nehmen, die daraus resultierenden Geländegewinne, die es ja ohne Zweifel gibt, in den richtigen Maßstab zu setzen. Zumal wir dazu neigen, manchmal zu frontfixiert nur auf die Bodenoperation zu schauen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Ich habe mir deshalb mal die zwei Brennpunkte der vergangenen Wochen und Monate herausgesucht und mal die Lagebilder aus dem Mai 2023 und aus dem Februar 2024 mit den heutigen verglichen. Das ist erstmal die Angriffsachse Avdiivka, Otscheretynje, Losuwatske, das ist unser kleines Dorf. Die Russen sind seit Februar 2024 nach dem Rückzug der Ukraine aus Avdiivka 20 Kilometer Luftlinie Richtung Nordwesten vorangekommen, in 5 Monaten. Seit der Invasion im Februar 2022 sind das etwa 30 Kilometer in fast 2,5 Jahren. Und das ist der weiteste Vorstoß an der Front seit Sommer 2022, also 30 Kilometer in 2 Jahren. Begünstigt durch eine missglückte Ablöseoperation der Ukrainer vor einigen Wochen bei Otscheretynje. Der zweite Brennpunkt ist die Angriffsachse Bachmut-Chassivja. Bachmut ist bekanntlich im Mai 2023, also vor gut einem Jahr, von den Ukrainern aufgegeben worden, beziehungsweise von der russischen Armee und den Wagner-Söldnern befreit worden, in Anführungsstrichen. Seither sind die Russen von dort aus ca. 10 Kilometer Richtung Chassivja vorgerückt. 10 Kilometer in über einem Jahr. Und da stehen sie vor dem Hauptteil von Chassivja. Wir wissen alle, dass die Ost-West-Ausdehnung der Ukraine mehr als 1300 Kilometer beträgt. Das entspricht etwa der Entfernung Hamburg bis Rom. 10 Kilometer Luftlinie, wie bei Bachmut-Chassivja, das sind von Hamburg aus, von der Hamburger Binnenalster, können Sie bei Google Maps nachprüfen, bis Harburg südlich der Elbe. Das sind die Geländegewinne, von denen wir reden im Augenblick.
Ich glaube, ich werde mir das nächste Mal verkneifen, Sie darum zu bitten, nur wenige Sätze erstmal zu antworten. Hat offenbar sowieso keinen Sinn, aber schauen wir mal. Also auch wenn die Russen wenig vorankommen, heißt das ja nicht, dass letztlich dann auch wenig gekämpft wird. Ne? Also die Kämpfe sind ja heftig und intensiv an vielen Stellen der Front, wenn ich jetzt mal frontfixiert bleibe, trotz Ihrer Bemerkung. Wo finden denn derzeit die heftigsten Kämpfe an der Frontlinie statt?
Also die Frontlinie von der Mündung des Dnipro bis nördlich von Kharkiv ist ja, wie wir wissen, 1300 Kilometer lang. Kampfgebiete finden wir gemäß General Sirski, er hat neulich ein Interview dazu gegeben, an etwa 950 Kilometer der Front. Also der Rest wird überwacht oder gesichert. Sirski hat darüber hinaus in diesem Interview von einer Front von 3700 Kilometern gesprochen. Damit meint er aber auch die Grenzen zu Belarus und die Schwarzmeerküste insbesondere, die natürlich auch militärisch mindestens überwacht oder in Teilen auch gesichert werden muss, also Kräfte bindet. Der russische Schwerpunkt liegt nach wie vor unverändert, jetzt bereits seit Monaten im Donbass, etwa zwischen der Höhe der Stadt Bachmut über Höhe Avdiivka nach Marinka runter, also südwestlich der von Donetsk-Stadt. Das ist ein Frontabschnitt von ca. 90 Kilometer Breite und dort finden tatsächlich die heftigsten Kämpfe statt. Alle anderen Frontabschnitte werden seit geraumer Zeit von den Russen als nachrangig behandelt. Dort wird auch gekämpft, aber nachrangig gegenüber diesem Schwerpunkt. Das sind die Abschnitte nördlich von Cherson, das ist der Abschnitt von Kupjansk bis Bachmut und dann weiter unten im Süden Saporischschja, die Saporischschja Front und auch die Cherson Front.
Ich will mal aus der Oblast Donetsk mal einen Abschnitt rausgreifen, und zwar im Norden, glaube ich, der Oblast, ziemlich genau östlich von Sloviansk. Da haben wir ja, wenn wir auf die Karte schauen, so eine relativ breite, ich sag mal, Ausbuchtung an der Frontlinie zugunsten der Ukraine. Die Russen greifen dort eher im Süden an, das ist hier das Stichwort Chassivja, aber diese Ausbuchtung sozusagen greifen die Russen nicht an. Wenn sie aber im Süden angreifen, verlängern die Russen doch damit die Frontlinie immer weiter. Können die nicht anders? Ist es nördlich oder nordöstlich von Chassivja unmöglich anzugreifen? Sind dort die ukrainischen Verteidiger so stark oder legen die Russen ihren Schwerpunkt bewusst auf den südlichen Teil dieses Frontabschnitts? Oder warum passiert es so, wie es passiert?
Also diese Ausbuchtung der Front, von der Sie gerade sprechen, die geht nach Osten. Das ist der Bereich Siversk. Ein Schlüsselort darin ist ein kleiner Ort, Bilohorivka. Das ist etwa 6 Kilometer von Lysychansk und Sverodonetsk entfernt. Wissen Sie noch, wann wir über die russische Eroberung von Lysychansk gesprochen haben?
Ja, diese Doppelstadt, das ist schon viele, viele Monate her. Ne?
Das ist ziemlich genau vor 2 Jahren gewesen, also im Juli 2022. Also um Bilohorivka wurde zeitweilig sehr heftig gekämpft. Die Russen haben immer wieder versucht, hier voranzukommen. Aber das Gelände, insbesondere entlang des Flusses Versky-Donetsk und wegen der Höhenzüge und Wälder dort, haben die Verteidiger immer wieder einen Vorteil gehabt. Irgendwann haben dann die Russen andere taktische Schwerpunkte gesetzt und versuchten im Norden dieser Ausbuchtung nach Westen zu stoßen, also aus dem Raum Krimina und im Süden aus dem Raum Soledar. Das ist ein taktisches Muster, das die Russen immer wieder anwenden auf der taktischen Ebene. um zu versuchen, den Verteidiger zu überflügeln und ihn schließlich irgendwo einzukreisen. Also die Gefahr ist hier nicht gebannt. Die Verteidiger sind stark. Das ist eine starke Brigade mit einem guten Ruf, die dort bei Bilohorivka eingesetzt ist. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Front von den Ukrainern irgendwann mal zurückgenommen werden muss, weil die Eingreisung droht.
Wir haben uns ja schon vor Monaten, möglicherweise genau zu dieser Zeit, von der Sie gerade gesprochen haben, als wir über Severodonetsk und Lysychansk gesprochen haben, auch darüber gesprochen, dass man sich Sorgen gemacht hat, die Russen könnten vielleicht Slowjansk und Kramatorsk, was halt weiter in Richtung Westen liegt, von dort aus gesehen, erreichen. Sind denn diese Sorgen derzeit unbegründet?
Nein, auf keinen Fall, denn diese Städte sind ja wichtige Großstädte, also beide Städte über 100.000 Einwohner im Donbass, und sie sind militärische Dreh- und Angelpunkte für die Verteidigung des Donbass selbst. Und deshalb stehen die Städte natürlich im Fokus der Russen.
Und wenn man so ganz von oben drauf guckt, nochmal, Herr Bühler, ist denn aus diesen russischen Aktionen da irgendwie ein größerer Plan ablesbar, inwieweit sind denn tatsächliche operative Ziele auszumachen?
Also wenn man sich den Kriegsverlauf ansieht, dann wurden ja die operativen Ziele mehrfach angepasst, je nach Möglichkeit oder auch je nach Notwendigkeit. Also wo könnte man einen Durchbruch erzielen oder wo muss man aufgrund des ukrainischen Widerstands oder gar aufgrund von Gegenangriffen die Ziele kürzer strecken? Das hat es immer mal wieder gegeben. Seit einiger Zeit sieht es so aus, als wolle man endlich in der Region Donetsk vorankommen. Kramatorsk hatten sie genannt, Slowjansk hatten sie genannt. Im Bereich Charkiw versucht man in Artilleriereichweite zur Stadt zu kommen, also ein relativ kurz gestecktes Ziel. Im Bereich der Region Luhansk, also von Kupjansk im Norden bis runter nach Kremina, versucht man den kleinen Teil noch zu erobern, der aus der Region Luhansk noch fehlt, vielleicht zum Fluss Oskil vorzustoßen, um ein starkes Geländehindernis für die Verteidigung des Erreichten zu nutzen. Und im Süden ist es der Halt des Status quo. Das ist aber eine Momentaufnahme, denn die operativen Ziele sind ja mehrfach, wie gesagt, nach oben oder unten angepasst worden. Da würde ich keine Voraussage wagen für die nächste Zukunft, was die nächste Anpassung ergeben wird.
Wir haben ja bei allen Diskussionen immer mehr oder weniger den Konflikt zwischen den Fragen, also was ist denn aus Sicht der Ukraine beispielsweise, was ist wünschenswert und was ist realistisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Widerspruch sein muss, konnten wir auch in der letzten Folge hören, Herr Reißner und Sie, also so mein Eindruck, sind beide Realisten. Bei Ihnen, Herr Bühler, das haben Sie selbst in der letzten Folge nochmal betont, spielt die Parteinahme für die Ukraine natürlich immer eine nicht unwichtige Rolle. Was man allerdings nicht mit mangelndem Realitätssinn verwechseln sollte, also zumindest meine Wahrnehmung. Unter diesen Vorzeichen will ich Sie mal fragen zu einer Einschätzung des Militärexperten Ralf Thiele, ein Oberster AD. Beide Städte, also Kramatorsk, Slowjansk, über die wir gerade gesprochen haben, befinden sich ja in dieser Oblast Donetsk. Und zur Zukunft dieser Region wurde Thiele bei NTV befragt. Und seine Antwort, die können wir uns mal anhören, die lautet wie folgt.
Ich denke, sie ist in jedem Fall weg. Das ist natürlich wirklich traurig, wenn man sowas sagt und sagen muss. Aber sie ist entweder auf dem Verhandlungswege weg oder auf dem realen Wege weg. Das heißt, wir haben hier entweder hier Gespräche über einen Waffenstillstand, ja, wie soll ich das mal sagen, auf Augenhöhe, oder wir haben einen Unterwerfungswaffenstillstand. Nicht? Das sind die Alternativen, die ich im Augenblick sehe. Aber in beiden Fällen ist am Ende des Tages die Region weg.
Sagt also Oberst Ralf Thiele bei NTV. Herr Bühler, ist das eine realistische oder ist das eine pessimistische Einschätzung?
Also das Video steht unter der Überschrift, die Ukrainer sind de facto auf schrittweisem Rückzug. Das stammt bestimmt nicht von Oberst Thiele. Ich kenne das Gesamtinterview nicht, ich kenne nur die Passage, die Sie mir gerade hier vorhalten. Wir müssen mal Bilanz ziehen der russischen Offensive, die nun seit Januar 24 andauert. Im Januar hält Russland etwa 17,5% der Ukraine besetzt. Ein halbes Jahr später, jetzt im Ende Juni, daher kommen die Zahlen, ein halbes Jahr später sind es 17,58. Das ist das messbare Ergebnis des langsamen Vorrückens Also 0,1% des Gesamtterritoriums der Ukraine oder 560 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Hälfte des Landkreises Sigmaringen und gut einem Viertel des Landkreises Teltow-Fläming, gerade südlich von Berlin. Davon sprechen wir. Ich schließe also an die Eingangsbemerkungen an. Das ist das messbare Ergebnis, für das Zehntausende von Soldaten und Zivilisten sterben mussten. Allein in Avdiivka sind es ja 16.000 Russen gewesen, gemäß russischen Angaben von Militärbeobachtern. Wenn ich eine andere Perspektive drauflege, dann würde ich sagen, bei Angriffsbeginn im Februar 2022 kontrollierte die Ukraine 82,21% ihres Territoriums. Die Krim und die Regionen Donetsk und Luhansk waren ja bereits besetzt. Der Tiefpunkt war im März 2022 mit nur noch knapp 75%. Das änderte sich wieder mit den Herbstoffensiven im Jahr 2022 auf 81,34%. Nach der sogenannten Großoffensive des Jahres 2023 waren es noch etwas mehr, 82,53. Und dann ging es in monatlichen Hundertstelschritten bergab. Im Juni, Ende Juni 2024 kontrollierte die Ukraine aber immer noch 82,43% ihres Territoriums. Also zusammengefasst, Ende Juni 2024, das sind meine neuesten Zahlen, kontrollierte die Ukraine immer noch mehr als vor der Invasion im Jahr 2022. Und ein wenig plakativ, also ein Rückzug sieht anders aus.
Und was bedeutet das nun für die Region Donetsk? Ist die nun weg, wie Herr Thiele sagt, oder ist sie nicht weg?
Naja, die Frage ist, was heißt es jetzt operativ? Ich will das mal aufs Militärische beschränken und nicht auf ein mögliches Verhandlungsergebnis, das ja in weiter Ferne liegt. Natürlich haben die Russen nach wie vor bei den Landoperationen die Initiative. Das heißt, sie entscheiden, wo und in welchem Umfang und in welcher Form sie angreifen. Und das machen sie ja durchaus geschickt mit wechselnden taktischen Schwerpunkten, mit Verschiebung von Kräften und mit unterschiedlichen Angriffsformen. Die Ukrainer müssen reagieren. Sie müssen in ihrer Verteidigung dem Schwerpunkt der Russen folgen. Sie führen aber gemessen an ihren personellen und materiellen Möglichkeiten insgesamt eine erfolgreiche, bewegliche Verteidigung. Sie verteidigen aus vorbereiteten Stellungen. Sie weichen unter Aufgabe vom Gelände aus, um ihre Kräfte zu schonen und Zeit zu gewinnen. Und sie greifen lokal dort an, wo sich ihnen Möglichkeiten auftun. Das hätte ihnen zu Angriffsbeginn 2022 keine Mehrheit zugetraut. Ich würde es mal so ausdrücken. Das sehen die Generalstabsoffiziere im russischen Generalstab natürlich auch. Die sind ja nicht dumm. Also ihre Propagandaabteilung mag die Befreiung des Dorfes Lusowatske feiern, aber sie sehen die Situation ja genau wie ich auch. Und sie wissen, dass sie diese Art von Landoperationen mit diesen unglaublichen personellen und materiellen Verlusten nicht ewig durchhalten können. Die Russen nehmen seit April, Mai die höchsten täglichen personellen Verluste seit Kriegsbeginn in Kauf. Auch bei den materiellen Ressourcen, die sind für die russische Armee auch endlich. Und sie leben materiell von der Substanz ihrer großen Waffenlager, zum Teil aus den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deren Umfang wird spätestens in 2-3 Jahren zu Ende gehen und der Nachschub ist heute absehbar nicht ersetzbar durch Neubauten von Material. Auch im Kreml sieht man das natürlich. Deshalb wird ja dort intensiv daran gearbeitet, dass die Unterstützerstaaten der Ukraine aufgeben, diese mit allen möglichen militärischen Mitteln zu unterstützen. Das ist die politische Gesamtstrategie. Die Russen wissen, dass sie auf dem Gefechtsfeld einen Erfolg nicht erzielen können, solange die Ukraine unterstützt wird. Und es sei denn, es geschieht ein militärisches Wunder, also ein Durchbruch in operativem Maßstab, der zum Zusammenbruch der Front führt. Das kann passieren, das ist aber zurzeit nicht zu erkennen. Die Russen haben die operativen Ziele reduziert. Sie wollen die die Provinz Donetsk vollständig in Anführungsstrichen befreien. Ob ihnen das gelingen wird, das ist angesichts des langsamen Vorrückens, wenn es alles so bleibt, wie es jetzt ist, sehr fraglich. Aber wenn natürlich so ein Durchbruch passiert, den ich gerade angedeutet habe, dann ist das möglich.
Okay, dann verlassen wir mal diese Region und gehen mal weiter in Richtung Westen bzw. Südwesten. Wir haben ja dann irgendwann den Dnieper oder Dnipro, der sozusagen als natürliche Grenze teilweise zwischen unbesetzten und besetzten ukrainischen Gebieten fungiert. In Wasser gemeißelt kann man schlecht sagen, aber wie stabil ist denn der Frontverlauf durch diesen Fluss dort?
Also der ist in den letzten zwei Jahren sehr stabil gewesen. Wenn man jetzt mal von Cherson oder dem Ufer gegenüber von Cherson absieht, aber im weiteren Verlauf trennt der Dnipro die Kriegsparteien und die Lage ist dort sehr stabil. Ich sagte ja schon, man kann den Russen unterstellen, dass sie auch den Status quo dort halten wollen und keine weiteren Aktivitäten dort im Sinn haben.
Das heißt, Sie denken nicht, dass irgendwann der Zeit kommen könnte, dass die Russen sich dann anschicken, dieses natürliche Hindernis überwinden zu wollen? Also Sie halten das eher für unwahrscheinlich oder gar ausgeschlossen?
Also zurzeit halte ich das für ausgeschlossen. Das geben die Kräfteverhältnisse nicht her. Das geben die Möglichkeiten der Russen auch nicht her. Ja, es gab in den letzten Tagen Meldungen, dass die Russen Truppenteile in die Region Saporischschja verlegen. Das können aber ganz normale Rotationen sein. Da muss man mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Aber insgesamt bleibe ich dabei, dass ich sage, es ist ausgeschlossen für mich.
Die Ukrainer ihrerseits, die hatten ja auf der linken Flussseite, ein bisschen östlich von Cherson bei Krinki, einen Brückenkopf oder Brückenköpfe errichtet. So ganz klar erscheint mir jetzt noch nicht derzeit, was davon eigentlich noch übrig ist. Wissen Sie das?
Naja, ich kann das nur aus den Berichten ablesen. Also die Lage ist unverändert so, dass auf der linken Flussseite gekämpft wird. Also die Medienmeldungen der letzten Tage, dass die Brückenköpfe geräumt wurden und damit keine ukrainische Präsenz auf dem linken Ufer mehr besteht, die haben sich als falsch herausgestellt.
Und zu Krinki gibt es eine Frage von unserer Hörerin Dr. Hilde von Balusek. Sie hat in der SZ Online gelesen, Zitat, dass die Ukraine 1000 Soldaten am Ufer des Dnieper verloren hat. Das passt überhaupt nicht in das Bild, das der General zeichnet. Zitat Ende. Mit General meint sie natürlich. Und mehr hat sie auch erstmal nicht geschrieben. Klingt für mich ein bisschen so, als würde Sie den Eindruck haben, als würden Sie, Herr Bühler, die ukrainischen Verluste auch immer so ein bisschen außen vor lassen, schönreden. Was würden Sie ihr antworten?
Also wenn dieser Eindruck bei unserer Hörerin entstanden sein sollte, so wie Sie es andeuten, dann ist er falsch. Wir haben im Übrigen mehrfach über die schwierige Lage für die Marineinfanteristen gerade im letzten Winter gesprochen. Wenn Sie sich erinnern, beim Übersetzen über den Fluss unter ständiger Bedrohung von Drohnen und Artillerie, die äußerst geringen Möglichkeiten in dem sumpfigen und durch viele Wasserläufe durchsetzten Gelände dort irgendwo Schutz zu suchen, die Versorgung dieser Truppen, die Rotation, die ja nicht permanent auf dem Ufer waren, sondern immer wieder rotiert sind oder immer noch rotieren. Man darf Verluste nicht schönreden. Genauso falsch wäre es, die Schuld für die Verluste beim Opfer zu suchen. Es sei denn, es wären schwere Fehler begangen worden, die in völlig unnötigen Verlusten resultieren. Und das scheint ja der Punkt zu sein, den Frau Dr. Balusek dort bringt. In jeder westlichen Armee würde so etwas zu Untersuchungen und gegebenenfalls Konsequenzen führen. Und genau das geschieht ja im Augenblick in der Ukraine, die unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Zahl 1000 durch ein ukrainisches Investigativportal eine solche Untersuchung angeordnet hat. Also das Portal hat berichtet, dass 262 Soldaten tot geborgen worden sind und 788 gelten vermisst. Dadurch kommen diese 1000 zustande. Wir erinnern uns, im Mai letzten Jahres war die Sprengung des Kakhovska-Staudamms wahrscheinlich eine taktische Entscheidung, dort von den Russen den Staudamm zu sprengen. Das hat ein Chaos ausgelöst bei den Russen. weil die Stellungen überflutet worden sind auf dem linken Ufer des Dnipro, die sie dort angelegt haben nach dem Rückzug aus der Stadt Cherson. Dazu kamen die Minenfelder, die weggeschwemmt worden sind, und plötzlich waren Minenfelder dort, wo sie eigentlich nicht waren, sodass die Russen selbst auf die eigenen Minen gefahren sind. Also ein komplettes Chaos, und unmittelbar danach haben die Ukrainer begonnen, Aufklärungstrupps auf die linke Seite zu bringen, Kommandotrupps, Sabotagetrupps. Dann ab Oktober 23 kam die Einrichtung permanenter Präsenz auf Rotationsbasis an verschiedenen Stellen, unter anderem in diesem Dorf Krenki, aber auch südlich davon bis zur Dnipro-Mündung, also auf verschiedenen Inseln. Die von Frau Dr. Balusek angegebenen Verluste beziehen sich nicht nur auf Krenki, sondern auf den gesamten Einsatz auf dem linken Dnipro-Ufer, und sie beziehen sich vor allen Dingen auf einen Gesamtraum von 10 Monaten mindestens, möglicherweise auch länger. Also wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, was ich ungern tue, ich mag solche Aufrechnungen nicht gerne, weil jeder gefallene einer zu viel ist. Aber in den ersten 2 Jahren des Krieges sind durchschnittlich pro Tag mehr als 40 ukrainische Soldaten gefallen. Das ist eine relativ harte Zahl, weil sie ja offiziell bekannt gegeben worden ist vor einigen Monaten. Deshalb sage ich in den ersten 2 Jahren. Man sieht also an den Gesamtzahlen, dass die Zahl von 1000 Gefallenen und Vermissten in diesem Frontabschnitt über die Dauer von 10 Monaten bezogen auf die Gesamtverluste nicht ungewöhnlich ist. Das ist einfach die schreckliche Realität dieses Krieges, dass die Opfer dieses Angriffskriegs tagtäglich erfahren müssen. Dass man nun nicht auf täglicher Basis über Verluste auch der Ukraine sprechen kann, das liegt an dieser Position der Ukrainer, dass sie ganz selten Zahlen veröffentlichen über eigene Verluste. Tatsächlich ist es zum ersten Mal gewesen, nach meiner Erinnerung, dass der Präsident selbst dort diese Zahl von 30.000 gefallenen Ukrainern genannt hat.
Ich will mal das Stichwort unnötige Verluste aufgreifen, das Sie gebracht haben, und die Bemerkung auch, dass natürlich jeder Verlust, jedes Opfer, jedes Menschenleben, das da dieser Krieg kostet, eines zu viel ist, und will mal versuchen, trotzdem ein bisschen zuzuspitzen. Darf man denn 1000 Soldaten für einen solchen Brückenkopf oder Brückenköpfe opfern, für Brückenköpfe, die man wirklich erstens schwerlich halten kann, die man möglicherweise Monate später wieder räumt, die positiven militärischen Auswirkungen für die Ukraine, nach Laienverständnis erstmal keine, dafür aber möglicherweise 1000 tote Soldaten, also beziehungsweise fast 300 Tote und 700 Vermisste.
Also zunächst mal natürlich, Sie haben jetzt zugespitzt, aber wir wissen beide, man darf keine Soldaten opfern. Diese Soldaten haben sicherzustellen, dass die Bevölkerung geschützt wird, dass sie in Freiheit weiterleben kann. Sie müssen das Leben der Menschen schützen, und sie müssen dabei auf der anderen Seite, und das ist eben die Güterabwägung, ihr eigenes Leben auch riskieren, indem sie die Bevölkerung schützen. So würde ich das mal ausdrücken. Aber nochmal zur Klarstellung. Die Medienmeldungen, dass die Brückenköpfe geräumt sind, sind falsch. Klar ist aber auch, dass bei einer veränderten Gesamtlage sie möglicherweise in ein paar Monaten oder wann auch immer geräumt werden. Entscheidend ist die Frage, welcher Auftrag sollte erreicht werden. Und da, glaube ich, kann man auch im Nachhinein deutlich machen, der Hauptgrund war, dass von den Russen von diesem linken Ufer aus die Stadt Cherson und die Dörfer entlang des rechten Ufers immer wieder durch russische Artillerie beschossen wurde. Und deshalb hat man Spezialkräfte und Marineinfanteristen in Booten und kleinen Fähren über den Fluss gesetzt. Sie haben dort in Kommandoaktionen Gefechtsstände bekämpft, Artillerie mit Drohnen so nachhaltig bekämpft, dass sie schließlich so weit zurückgenommen worden ist, dass das rechte Ufer nicht mehr bekämpft werden konnte. Der zweite Auftrag war durch die, oder ist nach wie vor, durch die Kontrolle des linken Dnipro-Ufers den wichtigen Seehafen Cherson wieder weitgehend risikolos nutzen zu können. Dieses Ziel ist nach all dem, was wir wissen, bisher nicht erreicht worden, weil insbesondere die Landspitze unten, die linke Landspitze an der Mündung des Dnipro nach wie vor unter russischer Kontrolle ist. Drittens war es natürlich auch die Absicht, eine Drohkulisse aufzubauen, dass ein Angriff mit insgesamt 3 bis 4 Marineinfanteriebrigaden, die dort an dem rechten Ufer bereitstanden, bevorstehe. Deshalb auch die Bezeichnung Brückenköpfe. Dies ist aber, wenn es überhaupt beabsichtigt war, nicht gemacht worden oder nicht gelungen, weil dazu erforderliche Folgekräfte einfach nicht verfügbar waren. Aber dennoch, die Drohkulisse war da. Und durch diese Drohkulisse kam es zu einer unmittelbaren Bedrohung der linken Flanke der russischen Kräfte im Raum zwischen Saporischschja und der Krim. Zeitweilig war deshalb eine russische Armee verstärkt um Fallschirmjäger und Spezialkräfte dort im Einsatz. Und die Russen haben, ja, man kann schon fast sagen, verzweifelt mit allen Kräften versucht, die Ukrainer wieder auf das rechte Dnipro-Ufer zurückzudrängen. Und das ist bis heute, also seit 10 Monaten, nicht gelungen. Es gibt durchaus Kritik. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Es gibt durchaus Kritik an diesem Einsatz, auch Kritik in der Ukraine, Kritik von Militärbeobachtern, von ukrainischen Militärbeobachtern. Immerhin waren an diesem Einsatz mindestens 4 Marineinfanteriebrigaden gebunden, zusätzlich Artillerie und andere Unterstützungstruppenteile, die auch heute noch dort am rechten Ufer stationiert sind. Und es wird die Untersuchung zeigen, ob die Aufträge auf der einen Seite das Risiko des Einsatzes rechtfertigen und insbesondere die Opfer, die dabei entstanden sind.
Okay, dann Punkt unter diesen Abschnitt. Wir sind immer noch bei der aktuellen Lage und wollen mal noch kurz auf Operationen in der Tiefe schauen, wie Sie das immer nennen, Herr Bühler, beide Seiten führen die ja durch, also teilweise tief im Hinterland des Kriegsgegners. Eine Aktion, die die Ukrainer hervorgehoben haben, ist der Angriff auf einen strategischen Bomber der Russen, den man zumindest beschädigt haben will, in einer Entfernung, und da war man offenbar wirklich sehr stolz drauf, in einer Entfernung von ungefähr 1800 Kilometern, das, ich habe mal verglichen auf der Landkarte, das ist eine Entfernung von Warschau bis Westfrankreich, also bis zum Mont-Saint-Michel.
Ja, das waren Angriffe mit weitreichenden Drohnen, die also genügend Treibstoff mit sich führen, aus ukrainischer Produktion, übrigens keine westlichen Waffen, auf die Flugplätze bei Saratow, Murmansk ganz im Norden, gegenüber von Finnland, und Ryazan Flugplätze, von denen die strategischen Bomber der Russen starten, um dann in der Regel über dem Kaspischen Meer ihre tödliche Fracht, die Marschflugkörper, abzusetzen, die dann Stunden nach dem Start die ukrainischen Städte erreichen. Genaue Schäden an diesen Flugplätzen, genaue Angaben zu Schäden liegen noch nicht vor, aber in Murmansk wurde gemeldet, dass offenbar ein Tu-22-Bomber schwer beschädigt worden ist.
Und welche Bedeutung hat eine solche Aktion? Also wenn wir mal diesen Tu 22 M3, glaube ich, ist es, wenn wir den mal rausnehmen. Also wenn man es nur militärisch betrachtet, dann sagt sich einer vielleicht, naja, gut, das wird das für die Russen ein Verlust sein, aber einer, der den Kriegsverlauf möglicherweise nicht entscheidend beeinflussen wird.
Natürlich, das ist so ein Verlust von einem Bomber beeinflusst den Kriegsverlauf nicht, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass diese Angriffe operative Konsequenzen zeigen für die Russen. Die Russen müssen erkennen, dass auch ihre Flugplätze, von denen sie diese Angriffe starten, in die Ukraine angegriffen werden. Und es kann durchaus sein, dass es auch zu operativen Konsequenzen kommt, dass diese Hochwertziele, diese Bomber, dass die dann weiter in den Osten verlegt werden. Das ist durchaus im Bereich der Möglichkeit.
Gut, das ist jetzt eine Sache, also dieser Angriff auf den strategischen Bomber, der Angriff oder die Angriffe auf die Flugplätze, die Sie erwähnt hatten. Aber wenn man sich die ganzen Meldungen anschaut, da gibt es halt auch eine ganze Menge andere Angriffe der Ukrainer in die russische Tiefe sozusagen. Vielleicht kann man da noch ein paar Sätze zu sagen. Ich traue mich gar nicht wieder zu sagen, wenige Sätze.
Also die Einzelereignisse der vergangenen 7 Tage seit dem letzten Podcast können wir natürlich jetzt nicht nacherzählen. Aber ich denke mal, als Ergebnis kann man zunächst nennen, dass die Ukraine ohne signifikante Marinestreitkräfte in der Lage war, das Seegebiet des westlichen Schwarzen Meeres um die Halbinsel Krim und auch des Asowschen Meeres jetzt ganz aktuell, ganz neu unter ihre Kontrolle zu bringen. Und mehr noch, den russischen Überseestreitkräften die operative Nutzung dieses Raums zu verwehren, sodass sich die Schwarzmeerflotte bis zu einem Drittel dezimiert auf den östlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückziehen musste. Da soll ein großes Gedränge sein im Hafen von Novorossiysk in der Region Krasnodar. Eine einzige Ausnahme bilden die Unterseeboote, die nach wie vor im Asowschen Meer operieren und nach jüngsten Angaben jetzt der ukrainischen Marine zum ersten Mal mit 3 Unterseebooten zur gleichen Zeit. Das wird auf Dauer nicht durchhaltbar sein, aber alle 3 U-Boote sind Flugkörperträger. Also der Flugkörper Kalibre spielt da eine Rolle, der sicher irgendwann auch wieder zum Einsatz kommen wird. Zusätzlich gelingt es mehr und mehr, die Versorgungslinien zur Krim abzuschneiden. Zum Beispiel durch die Beschädigung und Zerstörung der 3 Eisenbahnfähren, die über die Straße von Kertsch fahren und in letzter Zeit immer die Treibstoffzüge transportiert haben auf die Insel Krim, weil es zu gefährlich war, für einen Treibstoffzug über die Brücke von Kertsch selbst zu fahren. Zweitens wird die Krim für die Russen zu einem Hochrisikogebiet, indem sie ständig mit Angriffen rechnen müssen. Zum Beispiel in der letzten Woche wieder ein Raketenangriff mit Attackams-Raketen auf den Saki-Flugplatz auf der Krim, bei dem wieder ein Radargerät der Luftverteidigung zerstört wurde, was Folgeangriffe eben erleichtern wird. Zuletzt griffen die Ukraine mit ihren hausgemachten Drohnen, das haben wir eingangs besprochen, auch die strategischen Flugplätze an. Von unmittelbarer operativer Bedeutung sind aber auch Angriffe auf Flugplätze, die in der Nähe der Ukraine liegen, also beispielsweise bei Rostov am Don oder bei Novofedorivka, wo also Bomber stationiert sind, die Gleitbomben einsetzen über der Ukraine. Dort wurde bei einem der Flugplätze auch einer dieser Kampfbomber beschädigt. Und dann sind hier zu nennen die Angriffe auf Öldepots und Raffinerien. Da gab es wieder einen Drohnenangriff auf die Raffinerie bei Ryazan. Also das liegt südöstlich von Moskau. Aber wichtiger, operativ wichtiger sind die Angriffe auf Öllager bei Kursk, die gerade in den letzten Tagen stattgefunden haben am Wochenende. Da sind wieder 3 große Öltanks in Flammen aufgegangen. Das Öldepot in der Region Krasnodar, Tuapse, das mehrfach schon Ziel war. Oder auch jetzt in der letzten Nacht die Angriffe auf Umspannwerke in den Regionen Belgorod, Voronezh und Oriol. Ich sehe die Zielplanung der Ukraine durchaus etwas kritisch und auch skeptisch. Warum? Ich meine, dass genügend Ziele da sind, die von operativ entscheidender Bedeutung sind, unmittelbar für die Ukraine. Und deshalb sollte man wirklich darauf Wert legen, dass man logistische Einrichtungen wie Öldepots, wie Raffinerien dort angreift, wo auch unmittelbar ein operativer Effekt daraus entsteht und nicht die Mittel, die man zur Verfügung hat, und das sind ja nicht viele, in einem solchen Einsatz über weite Entfernungen mit kaum Effekten oder wirtschaftlichen Effekten, die es ohne Zweifel auch gibt, dabei zu erreichen, sondern eben sich zu konzentrieren auf die operativen Effekte.
Okay, dann wahrscheinlich könnten Sie die Liste noch lange fortsetzen, aber wir nehmen das mal so, wie es jetzt war und schauen mal auf die andere Seite. Die Russen führen ja auch ihrerseits Angriffe auf das ukrainische Territorium, was weit entfernt von der Frontlinie ist, durch. Welche Wirkung haben diese Angriffe in der Tiefe durch die Russen?
Das sind wie bisher nahezu ausschließlich Angriffe mit Drohnen, mit Marschflugkörpern, mit Raketen. Das ging in den vergangenen Tagen auf vergleichsweise geringem Niveau weiter. Das heißt, täglich eine verhältnismäßig geringe Zahl von Drohnen, von denen dann die meisten abgeschossen werden, und jeweils pro Tag einige wenige Raketen und Marschflugkörper, meistens kleine einstellige Zahlen. Aber das wird in den nächsten Tagen sicher wieder Zeitpunkt kommen, an dem die Russen wieder genügend Vorräte zusammengesammelt haben, um einen größeren Angriff zu starten. Also da ist keine Entspannung in Sicht. Ziel, soweit man das erkennen kann, sind die Energieinfrastruktur und natürlich militärische Flugplätze. Die Energieinfrastruktur ist mittlerweile schwer getroffen, wie wir wissen, insbesondere die thermischen Kraftwerke. Über 80% der Kraftwerke sollen schwer beschädigt oder zerstört sein. Es ist die Frage, kann Kernkraft, nachdem jetzt die Sommerwartung zu Ende ist, vor dem Winter dort große Teile ersetzen? Ersetzen ja ein Stück weit, aber sicher nicht alles. Wasserkraft steht noch zur Verfügung, bis auf die Wasserkraftwerke, die zerstört sind. Sodass man sagen muss, die Ukraine wird sehr stark von Stromimporten abhängig sein über den Winter. Dazu wird es erforderlich sein, das Leitungsnetz auch wieder so zu reparieren, dass es auch der Strom auch transportiert werden kann. Und es wird, wie jetzt schon im Sommer, bei den heißen Temperaturen dezentrale Stromerzeuger geben müssen, die den Strom für die Endverbraucher da zur Verfügung stellen. Die Energieinfrastruktur ist aber auch die einzige kritische Infrastruktur, die flächendeckend getroffen worden ist. Also wenn wir von kritischer Infrastruktur reden, dann meinen wir natürlich nicht nur die Energieinfrastruktur, sondern auch alle anderen kritischen Infrastrukturen, die es in dem Land gibt. Also ob das jetzt nun Brücken sind, ob das Rüstungsbetriebe sind, große Wirtschaftsbetriebe und dergleichen mehr, Krankenhäuser und so weiter. Zu diesen Raketenangriffen, und das füge ich hier mal dazu ein, obwohl das nur in Frontnähe passiert, kommen die Angriffe mit Gleitbomben. Aber nicht nur auf militärische Stellungen, sondern wie wir wissen auch auf Dörfer und auf Städte in Frontnähe. Und da liegen die Russen jetzt bei einem Durchschnittswert von 100 Gleitbomben pro Tag. Das heißt, das sind Gleitbomben, die bis zu 3 Tonnen schwer sein können. Es gibt aber auch kleinere, das sind dumme Freifallbomben, da ist keine Elektronik drin oder sowas, die der Navigation dient, sondern sie sind einfach nur mit Flügeln ausgerüstet worden, damit sie quasi aus 50, 70 Kilometern dann in das Ziel gleiten können, in das sie durch das Flugzeug geschickt wird. Die gute Nachricht ist in diesem Bereich, dass überhaupt nicht mehr gesprochen wird von S-300-Raketen. Herr Deisinger, Sie erinnern sich, das war immer ein Thema, seit der Raum Belgorod auch mit westlichen Waffen beschossen werden kann, sind die so weit zurückgenommen worden, dass sie ganz offensichtlich die Städte wie Kharkiv und andere nicht mehr erreichen können. Oder aber die Russen haben sich entschieden, diese S-300 tatsächlich in ihre ursprüngliche Rolle wieder zurückzunehmen, der Luftverteidigung, die sie ganz sicher angesichts der Luftangriffe, die aus der Ukraine gestartet werden, auch brauchen werden.
Okay, dann Herr Bühler, will ich zum Schluss dieses Abschnitts zur aktuellen Lage Folgendes fragen. Das ist eine Frage, die ich glaube in diesem oder in anderem Gewand in jeder zweiten oder dritten Folge auftaucht. Aber die Fragen dazu werden natürlich auch häufiger, die wir in den Mails gestellt bekommen, weil viele Menschen durchaus angesichts dessen, was sie sehen, wie der Krieg verläuft, skeptischer sind. Wie bewerten Sie die Chancen der Ukraine, diese Offensivaktion der Russen zu stoppen? Beziehungsweise bis zu welchem Punkt wird das gehen? Dass die Russen Stück für Stück vorwärts rücken und die Ukraine entsprechend Stück für Stück zurückweichen?
Also es ist schwer und fast unmöglich vorherzusagen, vor allen Dingen, wenn man nur auf offene Quellen wie wir angewiesen sind. Deshalb will ich da auch gar nicht spekulieren. Nur soweit, die Ukraine musste seit Jahreswechsel Schritt für Schritt den Russen die Initiative überlassen. Die Gründe sind bekannt. Die liegen auf der einen Seite bei uns im Westen durch die mangelnde Unterstützung über mehrere Monate hinweg, durch die Diskussionen in Amerika, in der Europäischen Union auch. Durch diese monatelange Pause bis in den April, Mai kam es zu einer Unterversorgung der Ukraine. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist ein ukrainisches, hausgemachtes, lange verschlepptes Problem. Und das ist das Personalproblem. Die Initiative auf der operativen Ebene wiederzugewinnen, ist ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen. Es kann gelingen, wenn sich die Personalmaßnahmen und die nachfolgenden organisatorischen Maßnahmen zur Aufstellung neuer Truppenteile positiv auswirken und die Unterstützung der Ukraine jetzt bruchlos fortgesetzt wird. Wenn das nicht gelingt, weil sich die Maßnahmen nicht so schnell auswirken oder gar die Unterstützung wieder nachlässt, wonach es momentan ja nicht aussieht, dann wird man weiter ausweichen müssen. Man wird weiter Raum aufgeben müssen, um die eigene Truppe zu schützen. Ich habe vor einigen Monaten schon gesagt, wir haben darüber gesprochen, Herr Deisinger, dass dies die Konsequenz ist, dass wenn der Feinddruck zu stark ist und ich auf der anderen Seite meine Leute auch schützen muss und nicht verheizen darf, nicht opfern darf, wie Sie vorhin gesagt haben, dann muss ich sie Schritt für Schritt eben zurücknehmen, um dadurch Zeit zu gewinnen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, vor allen Dingen, wenn man so sieht, wie bei dem Dorf Luhanske, dass ein Dorf nach dem anderen zerstört wird und dann aufgegeben werden muss. Umgekehrt dürfen wir uns, glaube ich, im Westen nicht beeindrucken lassen von der Berichterstattung, dass nun wieder ein Dorf und noch ein Dorf und noch ein Dorf. Man muss es immer in der Perspektive und im Zusammenhang sehen.
Okay, dann Punkt unter die aktuelle Lage. Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten, also müssen wir uns ein bisschen sputen, Herr Bühle, wenn wir den Schwerpunkt, den wir uns vorgenommen haben, noch vernünftig abarbeiten wollen. In der Folge 225, in der vorletzten Woche, haben wir schon ein bisschen über die beschlossene Stationierung von US-Mittelstreckenraketen und Marschflugkörpern gesprochen. Ab 2026 soll das passieren, so hat es Bundeskanzler Scholz verkündet. Das Ganze für eine Übergangszeit, wie es heißt, bis Europa in dieser Hinsicht über eigene Möglichkeiten verfügt. Nun ist die Diskussion dazu weitergegangen. Es gab auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu. Deswegen heute noch mal ein paar Sätze dazu. Hörerfragen würde ich in den nächsten Minuten einfach mal ohne explizite Namensnennung mit unterbringen. Erster Punkt, Herr Bühler, das ist quasi Wiederholungsstoff. Können wir vielleicht auch kurz halten. Aber damit wir alle in einem gemeinsamen Ausgangspunkt sind, und man nicht möglicherweise in der vorletzten Podcast-Folge, also in der 225, nochmal rumsuchen muss, um welche Waffensysteme geht's? Am bekanntesten und am meisten genannt sicherlich der Tomahawk.
Ja, der Tomahawk, den gibt es seit den 80er Jahren. Er ist zunächst bei der US-Luftwaffe eingesetzt gewesen, dann seegestützt auch bei der US-Navy. Und landgestützt bei den Marines und beim amerikanischen Heer, also bei der US Army. Es gab und gibt ihn in verschiedenen Versionen. Die neuesten unterscheiden sich erheblich von den alten, die zum Teil ausgemustert sind. Und das trifft insbesondere zu auf die Block 1 genannten Versionen. Die konnten mit Nuklearsprengkörpern ausgerüstet werden. Das war die landgestützte Variante, die in den 80er Jahren zusammen mit den Pershing-Raketen als Antwort auf die sowjetischen SS-20 unter anderem in Deutschland stationiert wurden. Im Rahmen des INF-Vertrages wurden sie dann vollständig abgerüstet. Die letzten, ich glaube im Jahr 1991, und damit sind alle nuklearfähigen Tomahawks weg. Die jetzt in Rede stehenden Tomahawks, da handelt es sich um eine landgestützte Variante der US Army, beweglich auf großen LKW. Die Version nennt sich Block 4 oder Block 5. Sie haben ausschließlich konventionelle Sprengköpfe und sie haben eine Reichweite von etwa 1600, vielleicht etwas mehr.
Und dann haben wir noch weitreichende Flugabwehrraketen und auch, wenn sie dann mal fertig entwickelt sind, Hyperschallraketen.
Ja, das erste, das sind landgestützte Flugabwehrraketen. vom Typ SM-6. Das sind sehr moderne Flugabwehrraketen mit einer größeren Reichweite als die Patriot. Man spricht hier von 240 bis über 400 Kilometer, das ist also ein zusätzlicher Schutzschirm zu den Patriots. Dazu kommen moderne Hyperschallraketen vom Typ Dark Eagle. Sie haben gerade umfassende Flugtests in Hawaii offenbar erfolgreich hinter sich gebracht. Dieser Flugkörper kann Ziele bis zu einer Entfernung von 2700 Kilometern Entfernung bekämpfen.
Ich habe mehrfach gelesen, Herr Bühler, dass diese Tomahawk-Marschflugkörper binnen 30 Minuten Moskau erreichen könnten. Das scheint mir jetzt, wenn ich mir mal die Fluggeschwindigkeit der Tomahawks anschaue, nicht so sonderlich realistisch zu sein.
Also man kann ja vieles lesen und man darf nicht alles kritiklos hinnehmen, glaube ich. Der Tomahawk-Flugkörper kann Moskau aus den wahrscheinlich vorgesehenen Abschussräumen nicht erreichen, geschweige denn in 30 Minuten. Er hat eine Marschgeschwindigkeit von etwa 900 Kilometer in der Stunde. Ich betone dann ganz besonders, es handelt sich bei den Flugkörpern um Flugkörper auf beweglichen Abschussrampen. Das heißt, der Stationierungsort ist nicht gleichzeitig auch der Einsatzraum oder der Abschussraum. Ich sage das, weil es ja Kritik gegeben hat, warum nur in Deutschland und warum nicht in anderen Ländern. Das Entscheidende aber ist, Moskau ist auch kein Ziel. Ziel sind die Abschussbasen von russischen Marschflugkörpern und Raketen, die zurzeit in Kaliningrad stationiert sind. Das mag sich mal ändern. Der Tomahawk ist das Schwert im Grunde genommen zum Schild der Flugabwehrraketen. Wenn es dieses Schwert nicht gäbe, dann bliebe uns nichts anderes übrig, als Welle um Welle von anfliegenden Marschflugkörpern und Raketen zu ertragen, zu hoffen, dass die Flugabwehr in der Lage ist, diese anfliegenden Flugkörper abzuwehren, aber ohne in der Lage zu sein, nach Angriffsbeginn auch dann die Ursache zu bekämpfen, nämlich die gegnerischen Abschussrampen zurzeit in Kaliningrad.
Dann haben Sie in Folge 225 gesagt, dass diese Tomahawks keine Erstschlagwaffen seien. An dieser Aussage, da gab es in den Mails, die uns erreicht haben, durchaus Zweifel. Frage also, kann man mit denen keinen Erstschlag führen oder sollen es keine Erstschlagwaffen sein, weil man sie politisch nicht in diese Kategorie einordnen möchte und man nur sagt, also wir wollen mit denen keinen Erstschlag ausführen?
Also ungefähr, aber vielleicht der Reihe nach. Ich habe der Aussage von Herrn Diem widersprochen, die Sie mir beim vorletzten Mal vorgehalten haben. Der Begriff Erstschlag kommt aus der nuklearen Abschreckungstheorie, dass man also auf einen Angriff mit konventionellen Mitteln frühzeitig mit nuklearen Mitteln antwortet. Das war die Strategie der massiven Vergeltung, so hieß sie damals, mit der man die Sowjetunion in den 60er Jahren abschrecken wollte. Die 60er Jahre, die geprägt waren durch eine große sowjetische Überlegenheit an konventionellen Kräften. Also von dieser Strategie hat man sich dann in den 70er Jahren schon verabschiedet und das spielt heute keine Rolle mehr. Die NATO ist, wenn entsprechend vorbereitet, durchaus in der Lage, einen konventionellen Angriff auch konventionell abzuwehren. Aber natürlich können sie, wenn die Fragen darauf abzielen, mit jeder Waffe auch als erster angreifen. Aber das will ja keiner. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, nochmal kein Angriffsbündnis. Und verfassungsrechtlich betrachtet dürfen wir in Deutschland das ohnehin nicht. Wir haben das Verbot eines Angriffskriegs ja in unserer Verfassung.
Die USA wollen Raketen und Marschflugkörper stationieren, die konventionelle Sprengköpfe tragen. Das hatten Sie schon erwähnt. Was doch aber sicher nicht unbedingt heißt, dass sie keine nuklearen Sprengköpfe tragen können, oder?
Also die Flugkörper, von denen wir jetzt sprechen, sind, wie gesagt, auf konventionelle Sprengkörper ausgelegt. Es gab Versionen des Tomahawk, die Nuklearmunition tragen konnten, aber diese wurden im Zuge der Rüstungskontrollverhandlungen abgeschafft.
Können diese Marschflugkörper, die man jetzt stationieren möchte ab 2026, können die umgerüstet werden auf nukleare Sprengköpfe oder können sie nicht?
Also ich muss nochmal betonen, es will keiner Nuklearwaffen auf diesen Flugkörpern einsetzen. Das sagt ja auch die Bundesregierung und das sagen auch die Amerikaner. Und das sagt auch die US Army, die diese Flugkörper ja betreiben soll. Also da ist gar kein Wille da, das zu tun. Und wenn Sie jetzt die technischen Möglichkeiten ansprechen, natürlich können Sie einen Flugkörper weiterentwickeln auf der Basis des existierenden Flugkörpers. Aber es würde Jahre dauern, bis ein solcher Flugkörper dann tatsächlich Einsatz wäre. Alleine die Zertifizierung, also die Zulassung eines Fluggeräts für den Nukleareinsatz, dauert bei den Amerikanern in der Regel Jahre. Sie haben da zu Recht sehr strenge Vorschriften, die man auch nicht politisch irgendwie aushebeln kann.
Also habe ich es recht verstanden, man kann jetzt nicht einfach einen nuklearen Sprengkopf einfliegen und 2026 und dann den auf die Marschflugkörper bauen, die man jetzt hier in Deutschland stationiert. So einfach ist es nicht.
Nein, da ist der Wille nicht da und da ist auch die technischen Möglichkeiten sind nicht da, sondern wie ich gerade gesagt habe, wäre ein komplexer Prozess der Weiterentwicklung des Flugkörpers.
Ja. Und wenn es die Amerikaner tun würden, also ist mal theoretisch gefragt, ne, diese Tomahawk, wie aufwendig auch immer das sei, mit nuklearen Sprengköpfen auszustatten, dann würden die Russen das merken, also dann würden die das aufklären können?
Also gerne nochmal, die Amerikaner werden das nicht machen. Das ist der Inhalt der Vereinbarung. Das muss ich immer vorneweg setzen. Also das ist eine ganz theoretische Frage. Nuklearwaffen sind, wie häufiger schon erwähnt, politische Waffen, die der Abschreckung dienen. Wenn unsere Abschreckung versagt, bringen wir es auf den Punkt, versagt. Und müssen auch mit den Konsequenzen leben. Deshalb ist es das Interesse jeder Nuklearmacht und auch des Bündnisses, des NATO-Bündnisses, zu zeigen, was man hat. Das ist Abschreckung. Also Verstecken von nuklearen Fähigkeiten, das wirkt nicht abschreckend. Also das heißt, die Frage stellt sich gar nicht so. Abgesehen davon, dass die Russen das sowieso irgendwann merken würden, vor allen Dingen in so offenen Gesellschaften wie bei uns hier im Westen, aber auch mit den russischen technischen Möglichkeiten.
Bei der Antwort auf die nächste Frage, da können Sie sich den Vorsitzer, den Sie gerade gebracht haben, sicherlich sparen, weil wir wissen es jetzt, Sie sagen, die Amerikaner wollen das nicht machen. Aber dennoch die Frage, weil sie uns ja auch per Mail erreicht hat, dürften die Amerikaner einfach auf nuklear umrüsten, wie lange das auch immer dauert, wie aufwendig das auch immer sei? Oder wäre dafür eine Zustimmung der Bundesrepublik notwendig? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne deutsche Zustimmung ginge, oder liege ich da falsch?
Also es ist jetzt mehr ein formaler Aspekt, aber ein wichtiger, das stimmt. Wenn auch nur ein theoretischer, dieser Halbsatz sei mir erlaubt. Die Stationierung ausländischer Streitkräfte ist im Aufenthaltsvertrag und im NATO-Truppenstatut geregelt. Natürlich nicht so, dass da nun einzelne Waffensysteme angesprochen werden. Aber der ganze Geist der Verträge, auch des NATO-Vertrags im Übrigen, schließt aus, dass man irgendetwas in dieser Richtung ohne die Zustimmung einer Regierung, eines Stationierungslandes unternimmt. Kooperation, Koordination, Konsultation, Einvernehmen, das sind ja Grundlagen unseres Bündnisses. Das heißt jetzt, auf Ihre Frage bezogen, dass jede substanzielle Stationierungsänderung dem Gaststaat angezeigt wird und mit ihm besprochen wird und Einvernehmen dort gesucht wird. Natürlich könnte die Zustimmung verweigert werden. Im Extremfall können Sie auch Stationierungsverträge kündigen. Aber wie gesagt, das ist eine theoretische Diskussion. Der Sachverhalt in unserem Fall ist ja ganz anders gelagert.
Ja, aber was hieße dann Einvernehmen herstellen oder Zustimmung beispielsweise der deutschen Seite? Der Kanzler, der nickt dann einfach leise, vielleicht im Verbund mit Außen- und Verteidigungsminister? Oder ist das eine Frage, die der Bundestag besprechen und möglicherweise beschließen müsste? Also wir sind, wie gesagt, bei der Stationierung und Umrüstung der theoretischen Frage, um das nochmal zu betonen, auf Nuklearsprengköpfe.
Also zunächst ist bei einer solchen Frage natürlich die Regierung, die Exekutive gefordert, Aber jenseits dieser Verantwortlichkeit jeder Regierung wird das Parlament über die Informationspflicht im Rahmen der politischen Kontrolle einbeziehen und auch einbeziehen müssen.
Und damit sind wir bei der Frage, wie ist denn das im konkreten Fall eigentlich gelaufen? Da ist der Kontext ja nicht so richtig klar und man könnte sich ja im Extremfall sagen, naja, gut, sind es konventionelle Waffen, da muss man offenbar auch niemanden im Bundestag befassen. Also wissen Sie das? Wer wollte stationieren? Waren es die Amerikaner oder hat Deutschland gefragt, ob die Amerikaner nicht vielleicht könnten und wer hat dann im konkreten Fall entschieden?
Also das weiß ich tatsächlich nicht, wer hier auf wen zugegangen ist. Aber am Ende stand das Angebot der Amerikaner, die Fähigkeitslücke, die wir zweifellos haben in Europa, zu schließen. Die Amerikaner mangels Alternativen. Ich weiß auf der anderen Seite, dass unser Land seit 2016, 2017 durch die rechtswidrige Stationierung von nuklearfähigen Marschflugkörpern und Raketen im Raum Kaliningrad unmittelbar bedroht ist. Diese Marschflugkörper und Raketen sind unter Bruch des INF-Vertrages durch Russland stationiert worden. Und ich weiß zweitens, und das ist ja nun auch Allgemeinwissen mittlerweile seit diesem Krieg, dass unser Land dieser Bedrohung aus der Luft nahezu schutzlos ausgeliefert ist. Ja, wir haben als Konsequenz der vielen Diskussionen seit dem Aufstellen der russischen Raketen in Kaliningrad ein Konzept erstellen dürfen für die territoriale Luftverteidigung, das dann tatsächlich auch seit 2018 in Kraft gesetzt worden ist. Aber ein Konzept allein bietet erstmal keinen Schutz. Es brauchte die konkrete Bedrohung durch diesen Krieg und die schmerzhafte Erkenntnis bei vielen, dass es eben das böse Menschen gibt, das ganze Völker da in Beschlag nimmt, so wie es uns Deutsche vor 90 Jahren passiert ist, damit nun massiv in die Luftverteidigung investiert wird. Und jetzt will Amerika weiterhin die Hauptlast der Luftverteidigung Deutschlands und Europa übernehmen, das machen sie ja heute schon, und will seine bisherigen Anstrengungen temporär ausbauen, auf jeden Fall, bis Deutschland und Europa so weit sind, das selbst zu übernehmen. Frankreich, und das wird manchmal ein bisschen übersehen, Frankreich, Italien, Polen haben mit Deutschland auch in Washington eine entsprechende Absichtserklärung zur Entwicklung eigener weitreichender Waffen unterschrieben. Großbritannien wird diese Erklärung ebenfalls unterschreiben. Das hat Dr. Jasper Wieck gerade öffentlich gemacht, der politische Direktor des BMVG. Also das ist eine gute Entwicklung, dass da jetzt alle großen Europäer da zusammenarbeiten. Wir haben dann auf der anderen Seite die von Deutschland initiierte Beschaffungsinitiative für Luftverteidigungssysteme und die vielen europäischen Staaten, die daran beteiligt sind, auch Schweiz und Österreich gehören dazu. Das ist mittel- bis langfristig eine gute Perspektive für den Schutz Europas gegen die Angriffe aus der Luft.
Darf ich Sie aber trotzdem wieder ein bisschen zurückholen zur eigentlichen Frage. Allein die Tatsache, dass sich die Bundesregierung zum Beispiel sagt, also klar, die Bevölkerung weiß, dass russische Raketen in Kaliningrad stationiert sind. Die Bevölkerung weiß, dass es den Krieg gegen die Ukraine gibt. Das rechtfertigt doch nicht möglicherweise einsame Entscheidungen der Bundesregierung. Also man fragt ja, wieso hat im konkreten Fall der Bundestag darüber nicht wenigstens debattiert? Also wieso ist das so ganz nebenbei verkündet worden? Hat diese Entscheidung nicht eine Tragweite, die es eigentlich notwendig gemacht hätte, das Parlament zu befassen? So ganz generell moniert ja auch der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel dieses Verfahren, wenn ich immer kurz zitieren darf. Mich stört nicht die Stationierungsabsicht selbst, sondern die Tatsache, dass es darüber in Deutschland keine öffentliche Debatte gibt. Es wird einfach entschieden. Zitat Ende. Und als Chef der Atlantikbrücke ist Herr Gabriel sicherlich nicht verdächtig, irgendwelche Aversionen gegen die Amerikaner zu haben.
Also man wollte mit dem bilateralen Abkommen mit den Amerikanern ein Zeichen setzen auf dem NATO-Gipfel. Das ist ja auch gelungen. Der Bundestag war zu Beginn des Gipfels bereits in Urlaub. Und es ist fraglich, ob die Wirkung erzielt worden wäre, auch auf dem Gipfel, wenn vorher eine Debatte hier in Deutschland öffentlich stattgefunden hätte. Es kann durchaus sein, das wissen wir aber nicht, dass die Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition, die Obleute der zuständigen Ausschüsse, vertraulich ins Bild gesetzt worden sind. Das ist ein durchaus übliches Verfahren. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das da angewandt worden ist. Es braucht allerdings auch keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusehen, dass dieser Doppelansatz, temporäre Stationierung von US-Waffen und Entwicklung von europäischen Waffen, die sicherheitspolitische Debatte kurz- und mittelfristig sehr beleben wird. Und die ersten Äußerungen gab es ja dazu. Umso wichtiger wird es sein, glaube ich, die Kommunikation über Ursachen und Zweck dieses Doppelansatzes sehr offen zu führen.
Den Urlaub des Parlaments als Argument anzuführen, es nicht zu befassen, scheint mir dann doch aber ein bisschen schwach zu sein, Herr Bühler. Ich meine, seit die Raketen stationiert sind in Kaliningrad, da hatte der Bundestag bestimmt ein paar Minütchen Zeit oder hätte gehabt, darüber zu reden.
Ja, durchaus. Das sagte ich ja vorhin, habe ich ja vorher anklingen lassen. Es gab ja sehr lange Debatten 2016, 2017 und die Folgejahre über dieses Thema. Im Übrigen nicht nur innerhalb der Regierung, sondern das Konzept für die territoriale Luftverteidigung ist natürlich auch in den zuständigen Ausschüssen besprochen worden. Und die Frage der Nuklearwaffen in Kaliningrad ganz sicher auch dort besprochen worden. Wer wollte, konnte auch in die nationale Sicherheitsstrategie reinschauen. Dort steht auch drin, dass Deutschland sich weitreichende Waffensysteme anschaffen will. Die Sicherheitsstrategie, die nationale Sicherheitsstrategie wird sehr sorgfältig beraten worden sein in den Ausschüssen. Und es hat über die Jahre hinweg intensive Gespräche auch innerhalb der NATO zu diesem Thema gegeben und nicht zuletzt auch Gespräche mit den Russen. Also so neu ist das alles nicht.
Aber die Diskussion hier in Deutschland, die haben wir ja nun hinterher. Und ich habe den Eindruck, dass das auch hier nicht wirklich eine offene Debatte ist, bei der man für und wieder noch abwägen kann, sondern dass man hier, ob seines Standpunktes auch quasi in Überschallgeschwindigkeit in eine bestimmte Ecke geschoben werden kann oder sogar wird. Die Befürworter der Stationierung, die sind dann ganz schnell welche, die nichts anderes als die weitere Konfrontation mit Russland suchen. Und diejenigen, die Bedenken haben, naja, die haben die Welt halt noch nicht verstanden, kennen sich nicht aus und so weiter und so fort. Sie kennen ja die ganzen Argumente.
Naja, so wird das wahrscheinlich kommen. Hätte ich jetzt nicht so formuliert, aber die Debatte werden wir haben. Und nochmal, da wird es auf Fakten ankommen und nicht auf Vorurteile und Mutmaßungen.
Für wie groß, Herr Bühler, halten Sie die Gefahr, dass wir hier in ein neues Wettrüsten hineinrutschen? Obwohl Rutschen ja vielleicht der falsche Ausdruck ist. Man geht ja diese Wege schon ganz bewusst und rutscht da nicht einfach irgendwo hin.
Naja, also wir wissen von der Bedrohung seit 2016, 2017. Die russischen Systeme sind ja da, die das strategische PAD zwischen den Nuklearmächten in Europa gefährden und einen auf Europa begrenzten Krieg ermöglichen. In der russischen Wahrnehmung, in der russischen Hoffnung, die Amerikaner werden ihr strategisches Potenzial nicht zum Schutz Europas einsetzen, um sich und das amerikanische Festland nicht zu gefährden. Wir haben, wie gesagt, nichts gemacht in Deutschland und auch in der NATO nichts, außer auf diplomatischen Weg mit den Russen Gespräche geführt. Wir haben in der NATO auf Aufklärung gesetzt und uns im Übrigen wie immer auf die Amerikaner verlassen. Und wenn es schief geht, dann werden sie es schon richten. Jetzt sehen wir seit 2022, wie es ist, wenn ein Land ohne eigene Luftverteidigung wie die Ukraine unablässig aus der Luft angegriffen wird, meist Städte und zivile Infrastruktur, ohne die Möglichkeit zu haben, die Ursache selbst wirksam zu bekämpfen. Also die Raketenbasen, die Flugplätze, die in Russland rund um die Ukraine angesiedelt sind, erschweren noch, dass sie diese nicht mit westlichen Waffen bekämpfen dürfen, sondern auf Drohnen, die nur bedingt geeignet sind, aus eigener Produktion zurückgreifen müssen. Dass jetzt reagiert wird, ist aus meiner Sicht kein Wettrüsten, jedenfalls nicht aus dem Westen, sondern eine sehr verantwortungsbewusste, wenn auch späte Entscheidung, unser Land und unsere Bevölkerung sowie unsere angrenzenden Partner mithilfe der Amerikaner zu schützen.
Also wir wissen, ich weiß es, Sie haben es doch gerade nochmal gesagt, wem Sie letztlich die Verantwortung geben. Die Russen sagen es andersrum, also die geben natürlich dem Westen die Verantwortung und sagen, wir reagieren eigentlich nur auf das, was ihr gemacht habt. Aber diese Henne-Ei-Diskussion, Herr Bühler, die bringt uns doch in solchen Fragen nicht wirklich weiter. Ist es denn nicht wichtig, dass wir aus einer solchen Logik rauskommen? Also, dass ein militärischer Rüstungsschritt der einen Seite einen der anderen Seite nach sich zieht? Also, da schaut man dann auch schnell nur auf den jeweils letzten Schritt der anderen Seite und hat nicht den Blick auf die Gesamtentwicklung über Jahre und Jahrzehnte. Und eine Seite wird immer eine Begründung finden, warum sie bestimmte Dinge jetzt tun müsse, weil die andere Seite ja sozusagen in Vorleistung gegangen sei. These, wenn Reagan und Gorbatschow nach dem gleichen Schema gehandelt hätten, wie es Amerikaner und Russen und die mit ihnen Verbündeten jetzt tun, dann wären die doch in Sachen Abrüstung nie zueinander gekommen.
Antithese. Wenn Helmut Schmidt und Reagan und der Westen die Bedrohung durch die einseitig von der Sowjetunion vorgenommene Stationierung von landgestützten Nuklearraketen hingenommen hätte, wäre es zu den großen Erfolgen der Rüstungskontrolle in den 80er und 90er Jahren nicht gekommen. Es wäre auch nicht zu einer Partnerschaft zwischen NATO und Russland gekommen. Jetzt können wir über beide Thesen diskutieren. Ich glaube, dass wir gut daran tun, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, es geht hier um Luftverteidigung. Das ist der Zweck der Stationierung. Also Flugabwehrraketen, die ergänzt werden durch eine offensive Komponente der Marschflugkörper, um nach einem Angriff auch die Ursache bekämpfen zu können. Um was nun die Aufrechnung angeht, die Sie da aufgemacht haben, Russlands Aussagen und Aussagen hier aus dem Westen, ich glaube, dass wir den Aussagen unserer Regierung und dem Westen mehr trauen können. Auch das ist ja nun eine Erfahrung für viele. Für mich ist es keine neue Erfahrung. Aber für viele ist es eine neue Erfahrung, dass man eben den Aussagen aus Russland nicht vertrauen kann.
Okay, über Diskussionen über These und Antithese, das, wenn wir es jetzt nicht machen wollen, die Zeit ist ja nun wirklich schon weit fortgeschritten. Das können wir den Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben, sich darüber ein bisschen auszutauschen und möglicherweise Gedanken auch hier uns zu schreiben. Letzte Frage, Herr Bühler, zu diesem Thema. Sie hatten kurz mal schon ein bisschen was erwähnt dazu im Verlaufe dieses Abschnitts. Manch einer fragt sich ja, warum eigentlich diese Stationierung in Deutschland? Also warum nicht in Finnland, warum nicht in Schweden, warum nicht in Dänemark, warum nicht in Polen, warum nicht in Tschechien, warum nicht in der Slowakei, warum nicht in Rumänien, warum in Deutschland?
Also man muss grundsätzlich sagen, der Stationierungsort ist nicht gleich der Abschussraum. Es handelt sich ja um bewegliche Systeme, die lageangepasst eine notwendige Flexibilität auch bieten. Zweitens, der Stationierungsort sollte auch nicht zu nahe an Russland liegen, aus guten Gründen. Sonst sind wir gleich wieder in der Diskussion, die Sie gerade vorhin schon begonnen haben, mit Moskau beispielsweise. Und wenn Sie natürlich an den östlichen Rand des Bündnisses gehen mit solchen Waffensystemen, dann können Sie noch tiefer nach Russland wirken. Der Kern dieses Gedankens ist ja die Bedrohung, die zurzeit aus Kaliningrad besteht, bekämpfen zu können und nicht irgendwelche anderen Ziele. Dazu kommen pragmatische Gründe, dass die Geografie. Deutschland liegt in der zentralen Lage in Europa. Und der Schutz, den diese Waffensysteme bis zu einer europäischen Lösung bieten sollen, soll ja auch für andere europäische Staaten greifen. Und der letzte Punkt, die US-Streitkräfte sind in Deutschland mit den für sie wichtigsten Einrichtungen in Europa und Afrika präsent. Das ist in Stuttgart das europäische Oberkommando der Amerikaner in Europa, das Oberkommando für Afrika auch in Stuttgart, in Ramstein das Hauptquartier der US Air Force in Europa, in Wiesbaden das Hauptquartier der US Army in Europa. Letzterem kommt im Übrigen eine besondere Stellung zu, eine besondere Bedeutung zu, denn sie betreiben ja diese Waffensysteme.
Okay, Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik. Sie können all das schreiben an unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, weiterhin erholsame Tage auf dem Balkan, obwohl ich weiß, dass Sie sich nicht nur erholen und auch noch neben dem Podcast arbeiten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis zum Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.